Es geht heute um Smyrna, so haben wir das ja schon gehört in der Textlesung bei der Einleitung. Smyrna, und du kannst mal die erste Folie bitte zeigen. Smyrna ist ja eine Stadt, die in Kleinasien liegt und ist das heutige Izmir. Zur Zeit der Offenbarung hatte Smyrna ungefähr 200.000 Einwohner. Das ist in der damaligen Zeit schon eine sehr große Stadt gewesen. Smyrna ist eine reiche Stadt, so wie Ephesus. Das habt ihr letzte Woche gehört, oder als es um Ephesus ging. Es ist eine reiche Stadt. Und die Stadt ist deshalb so reich geworden, weil sie eine Hafenstadt war. Aber das war nicht immer so. Smyrna ist eine Stadt, die an der Küste liegt und, das kann man auch heute noch sehen, die sehr schöne Sandstrände hat. Und das war Segen und gleichzeitig auch Fluch. Für Ephesus war es ein Fluch, weil der Hafen der Stadt in Ephesus nämlich langsam versandete und die wirklich Großen, die Big Player, die legten nämlich dann in Smyrna an. Und deshalb wuchs diese Stadt und wurde größer und größer. Dass es in Smyrna überhaupt eine Gemeinde gibt, wissen wir nur aus der Offenbarung. Das wäre uns ja völlig verborgen geblieben, wenn wir das nicht so dezidiert in der Offenbarung lesen würden. Gegründet wurde diese Stadt ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus und durch mehrere Kriege vollkommen zerstört. Das war dann so, dass diese Stadt, die dann groß war, zerstört wurde und dann sozusagen zersiedelte. Und erst unter dem Kaiser Augustus, das ist der Kaiser gewesen, der so ungefähr um 20 nach Christus gelebt hat, und zur Geburt Jesu sozusagen auch der Herrscher war. Unter dem Zeitalter von Alexander dem Großen ist es dann so gewesen, dass dort ein Wiederaufbau stattfand. Und zwar wurde das maßgeblich gefördert vom damaligen Kaiser. Der hat nämlich da Geld reingeschossen, nicht umsonst. Hat also die Stadt gefördert, nicht umsonst, sondern weil er wusste, das ist wichtig für mich, für den Handel in Kleinasien, für all die Rohstoffe, dass diese Stadt lebt und dass diese Stadt einen guten Hafen hat. Ja, und diese Zerstörung Smyrnas und Wiederaufbau ist eine wellenförmige Bewegung, die über diese Stadt hinweggegangen ist. Also sie ist öfter zerstört und wieder aufgebaut worden. Bis dahin, dass sie dann zur Zeit der Offenbarung, schreiben in jener Schrift der Offenbarung, dann eine wirklich große, sehr blühende Stadt war. Und dieses gipfelte dann darin, dass also die Poeten und die Sänger, die es damals gab, dann Loblieder sangen auf diese Stadt Smyrna. Und sie priesen, hochpriesen, wie schön sie ist und wie toll sie ist. Sie wurde gerühmt und die Einwohner Smyrnas hatten, wenn man das so liest, in außerbiblischen Zeugnissen wirklich eine nationalpatriotische Sicht auf ihre Stadt. Das war das Beste. So wie ihr euch auch nichts Besseres vorstellen könnt, als in Issum und Umgebung zu leben. So müsst ihr euch das für Smyrna ungefähr vorstellen. Ja, heute hat diese Stadt ungefähr 4,4 Millionen Einwohner. Izmir ist eine der größten Städte in der heutigen Türkei. Und man kann auch da noch verschiedene Ruinen sehen und besichtigen. Vielleicht mal die nächste Folie. Das zum Beispiel ist die Synagoge in Izmir. Wir wissen außerbiblischen Zeugnissen, dass es eine große Synagoge in Izmir gab oder in Smyrna gab. Diese Synagoge, so wie sie heute ist, hat ungefähr den Platz für 1.500 bis 2.000 Personen. Und man schätzt, dass die jüdische Gemeinde damals mindestens genauso groß war. Das kam daher, dass es zur Zeit um 66 bis 70 herum jüdische Kriege gab, die sogenannten jüdischen Kriege, wo es einen Aufstand der Juden gab gegen die römische Besatzungsmacht und dann sozusagen die Zerstörung des Tempels um 70 nach Christus in Jerusalem stattfand und die Juden dann flüchteten in die entsprechenden Peripherien. Und es dann, so denkt man, es dazu kam, dass sich auch entsprechend viele Juden dort in diesen Hafenstädten, in diesen Hochburgen des Handels niederließen und da ihrem Beruf nachgingen. Vielleicht noch einmal die nächste Folie. Die Gemeinde in Smyrna, denkt man, dass sie gegründet wurde ungefähr auf der dritten Missionsreise des Paulus. Er war nämlich ungefähr 2,5 bis 3 Jahre in Ephesus, und Ephesus ist sozusagen die direkte Nachbarstadt. Wir wissen es nicht ganz genau, aber es ist denkbar, dass der Aufschwung in Ephesus mit dazu beigetragen hat, der geistliche Aufschwung, dass diese Welle auch nach Smyrna übergeschwappt ist und auch dort Menschen zum Glauben kamen. Nächste Folie. Das ist die Agora von Izmir. Die Agora war zweischichtig oder manchmal auch dreischichtig, in manchen Bereichen auch dreischichtig angelegt. Es gab das Untergeschoss, das sehen wir auf der von euch gesehen rechten Seite, das sind diese Gewölbe, das ist das Untergeschoss. Und dann gab es, das sieht man hier vorne, da sieht man die Gewölbe noch auf der rechten Bildseite, wie sie scheinen, das ist das Untergeschoss. Und dann war das sozusagen, wurde dieses Gebäude im Erdgeschoss oder auch im ersten Obergeschoss stellte sich das so dar, dass das nach oben hin gebaut wurde. Und die Agora ist nicht nur ein Einkaufszentrum, so wie ihr das vielleicht kennt oder wir in heutigen Tagen kennen, so wie es Zentro in Oberhausen, so muss man sich das vorstellen, sondern die Agora ist auch Versammlungsort gewesen, Gerichtsort. Wenn es was zu verkündigen war, dann ging man in diese Stadthalle und trieb dort keinen Handel, sondern man verhandelte auch und führte Diskussionen. Und ich werde gleich da noch drauf eingehen, wie diese Diskussionen abliefen. Denn so demokratisch, wie das von den Griechen oder den Menschen, aufgeklärten Menschen der damaligen Zeit war, so demokratisch lief das leider nicht immer ab. Die Stadt herum liegt etwas talwärts gerichtet, weil es ja Richtung Meer geht, und war umringt von mehreren Tempeln heidnischer Götter. Man erzählt mehr als 30 verschiedene Überbleibsel dieser Parthenons, dieser Tempel, die wie ein Ring um Smyrna herum, die es gab. Und dort wurden alle möglichen Götter der damaligen Zeit verehrt. Zeus, Apollo, Aphrodite, Asklepios, Demeter, Kybele, und du kannst viele, viele andere Götter kannst du noch da anbringen. Also was gerade en vogue war, war versammelt. Und nun mittendrin in dieser Stadt, diese Synagoge, und mittendrin in dieser Stadt die Christen, die auch irgendwie versuchten, ihren Weg und ihren Platz in dieser Stadt zu finden. Wenn wir die Sendschreiben lesen, an alle Sendschreiben, die ja noch folgen werden, ihr werdet das ja noch behandeln, dann muss man sagen, dass die Sendschreiben immer im Kontext der damaligen Zeit sehen muss. Es ist im Grunde genommen immer ein Brief an die damalige Gemeinde. Und man muss sie auf dem geschichtlichen Hintergrund verstehen. Aber da sich das Herz der Gläubigen nicht ändert, ist es auch immer eine Botschaft an uns in unsere heutige Zeit. Und deshalb muss man immer verschiedene Ebenen beleuchten, wenn man diese Sendschreiben betrachtet. Das Sendschreiben an Smyrna ist das kürzeste Sendschreiben, das wir unter den 7 Sendschreiben finden. Und es ist ein Sendschreiben, in dem die Gemeinde nicht getadelt wird. Philadelphia ist noch die andere Gemeinde, die auch keinen Tadel empfängt, aber eine von 2 Gemeinden, die nicht getadelt werden. Also in Ephesus hieß es ja, ihr habt die erste Liebe verlassen. Wir lesen das dann später, dass es noch verschiedene andere Aspekte gibt, die, ich will mal sagen, wo es noch Entwicklungspotenzial in den Gemeinden gibt. Smyrna ist eine Gemeinde, die gut entwickelt war. der ging es gut geistlich. Und unsere Zen-Schreiben fängt damit an, vielleicht kannst du die nächste Folie bringen. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, es beginnt wie in alle Zen-Schreiben mit dem Schreibbefehl. Und ich denke mir, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir auch unseren Gedankensalat, den wir manchmal so haben, dass wir den einfach mal niederschreiben. Deshalb kriegt Johannes auch diesen Schreibbefehl. Schreibt das mal auf. Es ist gut für die Nachwelt, es ist gut für die Empfänger und es ist gut, dass du das, was du schnell denkst, dass du das mal aufs Blatt niederschreibst. Mir geht das immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann schneller denken als schreiben. Und deshalb muss ich mich fokussieren und muss sagen, was mir wirklich wichtig ist an meinen Gedanken, da mache ich mir auch die Mühe, das auch mal hinzuschreiben. Wisst ihr, ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt so viel über Smyrna gelesen und die damalige Zeit, ich hatte echt Gedankensalat. Aber daraus jetzt ein ordentliches Schnitzel zu machen, das ist nicht einfach. Und ich denke mir, so geht es uns vielleicht auch in unserer stillen Zeit oder vielleicht auch in Predigten, dass wir das, was wir an Gedanken haben, dass wir das einfach mal mit einem Stichpunkt aufschreiben, mit einem prägnanten Satz aufschreiben, dass wir das mal ausfüllen und dass wir das einfach mal behalten. Und ich weiß heute noch, ich habe so Kladden gehabt, wo ich damals die ganzen Predigten mitgeschrieben habe, auch in jungen Jahren oder auch stille Zeithefte gehabt. Wenn ich diese Hefte mir hervorhole, dann denke ich, meine Güte, das ist ja damals alles Tolles gesehen und wirklich erlebt und in der Bibel erfahren. Man kann das ist ein Schatz, den man nochmal einfach so nehmen kann. Schreib das einfach mal auf, was dir durch den Kopf geht. Mach dir mal die Mühe. Und wenn es der Mühe nicht wert ist, dass du es aufschreibst, dann verwirf den Gedanken. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Dieser wiederkehrende Schreibbefehl mündet darin, dass der spricht, Jesus Christus, dass er sich vorstellt. Und die Vorstellung kommt nicht von ungefähr. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Dies sagt, der tot war und er ist lebendig geworden. Ich habe euch ja gerade davon erzählt, dass es in Smyrna diese Mystifizierung gab, dass diese Stadt, die tot und zersiedelt und von den Herrschern zerstört worden ist, wieder zu neuem Leben auferweckt wurde. Und die waren so stolz, die Menschen in Smyrna, auf ihre Stadt und auf das, was sie getan hatten, dass der Herr, der sich hier vorstellt und der Gemeinde offenbart, sagt, das, was die da geschafft haben mit ihren eigenen Werken, das ist gar nichts. Ich war tot und ich bin wieder lebendig. Und ich bin auch nicht irgendein Gott, so wie die anderen Götter um uns herum, sondern ich bin der Erste und der Letzte. Ich war schon, so haben wir das gerade gesungen im Eingangslied, ich war schon bei der Gründung dabei, ich war das Wort Gottes, ich war dabei und ich bin mit dem Vater eins und nicht zu trennen, so wie er zu Philippus sagt, so lange bist du bei mir und du hast mich nicht erkannt, als er gefragt hat, zeig uns den Vater. Und da sagt Jesus, so lange bin ich bei euch und ihr habt mich nicht erkannt, du hast mich nicht erkannt. So ist Jesus auch in vollkommener Einheit mit seinem Vater und bei der Schöpfung dabei gewesen. Und so stellt er sich hier vor. Und er sagt, das, was ihr um euch herum hier praktiziert, an Dingen, die da sind, da sage ich nur, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und als ich das gelesen habe, erinnerte ich mich an eine Geschichte aus dem Alten Testament, im ersten Buch Samuel. Da war es so, dass die Israeliten damals ein Scharmützel geführt haben mit den Philistern. Und die Philistern dann die Bundeslade gestohlen haben. Und weil sie nun dachten, sie hätten eine besonders hohe und tolle und Beute gemacht, haben sie diese Bundeslade haben sie in ihren Tempel, in ihren Götzentempel gebracht, zum Gott Dogan. Und dann war es so, dass dieser Gott Dogan, dass diese Säule, diese Tonsäule, die diesen Gott darstellen sollte, am nächsten Morgen ja hingefallen war. Und dann haben sie ihn wieder aufgestellt und am nächsten Tag ist diese Säule wieder umgekippt und zerbrochen. Und das erinnerte mich daran, als ich das gelesen habe, daran erinnerte ich mich, dass er hier sagt, ich bin der Gott aller Götter. Und jedes Knie wird sich vor mir beugen. Das wird später einmal in der Herrlichkeit sein. Jedes Knie wird sich beugen und wird sich mir unterordnen. Vom seelsorgerlichen Aspekt her müsste man sagen, wie ist das in unserem Leben? Ist er der Erste und der Letzte? Hat er das erste Wort und auch das letzte Wort in meinem Leben? Ist er der wirklich der bestimmende Faktor? Ist er nicht nur irgendwie eine Religion, wie soll man sagen, etwas, das mich emotional anspricht, sondern etwas, was wirklich in meinem Leben trägt, dass ich sagen kann, er ist tot gewesen, aber er lebt jetzt. Und weil er gestorben ist, darum darf auch ich leben. Und im Grunde genommen ist das der Schlüsselvers, um genau das zu überstehen, was der Gemeinde in Smyrna prophezeit wird. Ihr werdet das nicht überstehen, was auf euch zukommt, wenn ich nicht der Erste und der Letzte und der Auferstandene in eurem Leben bin. Dann werdet ihr elend zugrunde gehen. Ihr werdet euren Glauben verlieren. Die nächste Folie. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Es geht um Werke, es geht um Bedrängnis und es geht um Armut und um Lästerung. Lästerung, das steht im Griechischen Blasphemia. Also wir lernen an diesem Punkt, dass Blasphemie, so wie wir das heute verstehen, nicht nur Gotteslästerung ist, sondern es ist üble Nachrede. So müsste man das auch übersetzen. In unserem Sprachgebrauch wird das nur noch im Sinne von religiösen Dingen verwandt. So hier ist aber gemeint, Lästerungen, das sind üble Nachreden. Dinge, die man sagt, die halbwahr sind, viertelwahr sind, die aber im Grunde genommen überhaupt nicht stimmen. Sie mussten sich damit auseinandersetzen, dass diese Lästerung so weit ging, dass man sagte, dass die Christen bei ihrem Abendmahl Fleisch und Blut tranken, dass sie Kannibalismus präferierten und befürworteten und betrieben. Sie mussten sich da mit vielen anderen Dingen auseinandersetzen. Und dieser Riss der Nachfolge, der ging durch alle Bereiche ihres Lebens. Geschäftsbeziehungen wurden gekappt, Freundschaften gingen auseinander, Familien gingen auseinander. Dieser Riss ging durch alle Bereiche ihres Lebens, wenn sie wirklich, und so taten sie es auch, wenn sie wirklich Gott nachfolgten. Ich kenne deine Werke. Ich weiß darum. Und es hatte auch einen politischen Aspekt, dass man das genauso gemacht hatte. Vielleicht kannst du mal die nächste Folie zeigen. Es gab einen Kaiser zu der damaligen Zeit, der sich als Sohn eines Gottes verstand. Er war kein Gott, aber er war irgendwie eine Gottheit. Er wurde nicht als Gott verehrt, aber er war irgendwie eine göttliche Person. Und auf diesem Grund war er auch erhaben über alles. Deshalb, weil alles das, was er sprach, war sozusagen, ja, Gesetz und es duldete auch gar keinen Widerspruch. Und innerhalb dieses Gesellschaftssystems, wo also der römische Kaiser als Imperator regierte und vor Ort mit seinen Prokonsuln sozusagen seine Regierungsmacht ausübte, gab es verschiedene Gruppen. Da gab es also ich will mal sagen, verschiedene Völkern mit all ihren Göttern, das interessierte den Kaiser überhaupt nicht, solange sie sich nicht organisierten und vielleicht eine politische Macht daraus hervorging, interessierte den das überhaupt nicht. Aber die Römer wurden kribbelig bei den Juden. Das hatten sie schon erlebt in den jüdischen Kriegen, dass es da Aufstände gab. Und die Juden waren sozusagen innerhalb der römischen Macht noch einigermaßen toleriert. Okay, ihr könnt euren Glauben praktizieren, aber wehe euch, wenn ihr euch einmal falsch mit den Ohren zuckt. Dann geht's euch an den Kragen. Und die Christen waren irgendwie auch toleriert. Diese Sekte der Christen wurde von den römischen Herrschern ungefähr, ja, sozusagen innerhalb der jüdischen Gemeinde gesehen. Und jetzt kannst du mal die nächste Folie zeigen. Da sehen wir das nochmal, wie sozusagen dieser Kaiserkult ja entstanden ist oder auch sozialisiert wurde, insbesondere bei Münzen. Wir sehen, dass verschiedene Tempel gebaut wurden, wo dann sozusagen die verstorbenen oder auch lebenden Kaiser dann verehrt wurden, als Gott verehrt wurden. Mal nochmal die nächste Folie. Und jetzt entstand Folgendes. Die Juden haben Anschuldigungen gegenüber den Christen gehabt. Und die Juden bestanden darauf und betrieben das mit verschiedenen Dingen, betrieben es so, dass die Christen sozusagen aus dieser Gemeinschaft herausfielen und sozusagen als Standalone-Gemeinde nicht mehr innerhalb des jüdischen Volkes oder eine Gemeinschaft waren, die diesen Gott Jahwe anbetete. Glaube an Jahwe, das verband sie ja eigentlich, sondern die Juden waren irgendwie so eine komische Sekte. Und das war, wenn man das auch in außerbiblischen Zeugnissen sieht, das war keine einfache Sache. Paulus selbst geht darin in Apostelgeschichte 28 ein und sagt Folgendes. Als er dort in Rom angekommen ist und dann unter Hausarrest gestellt worden ist, bekam Paulus die Erlaubnis, zusammen mit den Soldaten, der ihn bewachte, in eine eigene Wohnung zu ziehen. 3 Tage später lud er die Leiter der dort ansässigen Juden zu einem Treffen bei sich ein. Als sie alle zusammengekommen waren, sagte er, ihr Männer, meine Brüder, ich habe nichts gegen unser Volk getan und auch nicht gegen die Vorschriften unserer Vorfahren verstoßen. Trotzdem wurde ich in Jerusalem festgenommen und an die römischen Behörden ausgeliefert. Die Römer verhörten mich und wollten mich wieder freilassen, weil sie nichts fanden, was die geforderte Todesstrafe rechtfertigen würde. Doch als die Juden Einspruch erhoben, wurde ich gezwungen, den Kaiser anzurufen. Versteht ihr? Als die Juden Anklage erhoben, da hatte ich plötzlich ein Problem am Bein. Und er benennt das hier sehr deutlich. Ich denke mir, ich möchte jetzt hier nicht zu Antisemitismus aufrufen, in keinster Weise. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Juden sind das auserwählte Volk Gottes, keine Frage. Und das ist auch wirklich so, dass in vielen Dingen sich Gott auch heute noch zu seinem Volk stellt. Aber wir müssen sehen, dass die Probleme, die Gemeinde in Smyrna damals hatte, maßgeblich dadurch befeuert wurde, dass sie viel, viel Widerspruch von den Juden erlebten. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass der Vers dort in der Offenbarung, in diesen Wendscheiben, aber anders beginnt. Er beginnt so, dass Jesus Christus sagt, ich kenne dich, ich sehe deine Werke, ich sehe all die Dinge, die du tust und ich sehe deine Probleme. Ich sehe dich. Und das ist das Tröstliche dran. Du kannst, glaube ich, eine Folie weitermachen. Genau, das habe ich nochmal so gesagt, habe ich nochmal aufgeschrieben. Ich denke mir, diesen Widerspruch, lass mich da nochmal kurz zurückkommen, diesen Widerspruch, den die Christen damals erlebt haben, können auch wir geschichtlich nachvollziehen. Kauft nicht bei Juden, war der Slogan zu Beginn des Dritten Reiches 1933. Ja? Und diese Dinge wiederholen sich. Beim Rewe, kauft keine Früchte aus Israel. Und du kannst da nichts gegen tun. Versteht ihr? Und diese Dinge, die manchmal kolportiert werden, auch in den Social-Media-Kanälen, du musst nur einmal ein ordentliches Statement machen, das nicht gerade auf gesellschaftlicher Wellenlänge ist. Ich bitte, ich kann dir verheißen, du wirst einen Shitstorm erleben, den du in deinem ganzen Leben dir noch nicht mal ausdenken könntest. Wie gespalten unsere Gesellschaft ist, du kannst die nächste Folie machen, wie gespalten unsere Gesellschaft ist, zeigte sich bei der Corona-Pandemie an. Wie Diskussionen geführt wurden und nicht nur, dass Leute sich nicht einfach impfen ließen, sondern ganz aktiv waren und andere davor gewarnt haben und diese Diskussionen geführt wurden auf einer höchst emotionalen Ebene. Und in all diesen Punkten muss ich sagen, man könnte ja jetzt sagen, Smyrna war damals. Ich sage euch, Smyrna ist überall. Diese Dinge können wir in Handumdrehen in gleicher Weise erleben. Diese Dinge können in Handumdrehen sich so gestalten, dass wir in Issum nicht mehr einfach zum Gottesdienst gehen können, sondern dass du da vorne eine Versammlung hast von 200 Leuten, die dich daran hindert, in den Gottesdienst zu kommen. Wie schnell das gehen kann, zeigt allein die Tatsache, dass jüdische Studenten Schwierigkeiten hatten, in ihre Vorlesungsräume zu kommen, als sie zur Universität gingen. Nur weil sie Juden waren und weil in diesem unsäglichen Krieg, der dort im Nahen Osten herrscht, in diesem unsäglichen Krieg Dinge geschehen, die sie im Prinzip vor Ort überhaupt nicht zu verantworten hatten. Mir geht es gar nicht darum zu sagen, ob das eine richtig oder falsch ist, sondern nur die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und es wurde ja auch gerade gebetet, auch in der politischen Diskussion, wie wir hier sind im Moment in unserem deutschen Land, empfinde ich das als irre aufgeladen und manchmal so unsachlich, wie wir miteinander diskutieren. Wie wir uns nicht, wie wir den unseren politischen Gegner oder den Andersdenkenden nicht ausreden lassen, sondern wie wir ihn einfach niederschreien und niederbrüllen. Das ist übrigens auch mittlerweile, wenn man der Presse so glauben will, Standard geworden an unseren Universitäten. Und gerade die Universitäten sind doch dafür da gewesen, so war der Gedanke, dass Menschen hervortreten, eine These haben und sie dann wissenschaftlich beweisen. Du kannst heute, weiß ich nicht, vor die Universität, Fakultät für Geografie, Geologie gehen oder wie auch immer und sagen, die Erde ist eine Scheibe. Und dann versuchen, das entsprechend zu beweisen. Das muss heutzutage möglich sein. Wir erleben aber in unseren Foren, in unseren Universitäten, dass das keinen Platz mehr hat. Dass wir nicht mehr vom Diskurs leben. Und das geht teilweise bis in unsere Gemeinden hinein, dass wir nicht dem anderen nicht mehr zuhören und ihm wirklich versuchen zu verstehen. Und genau das erlebten die Christen in Smyrna. Und wir sind in unserer heutigen Zeit nicht weit davon entfernt. Aber ich sehe dich, sagt Jesus. Ich sehe dich und ich sehe deine Problematik. Du bist mir nicht egal. Und mir entgeht nichts, aber auch gar nichts. Ich kenne dich. Was für ein Trost, dass ich Gott nicht egal bin, sondern dass er alle Dinge, die ich in meinem Leben erlebe, dass er sie sieht. Die nächste Folie. Das sind übrigens die, habe ich bei Open Doors mir heruntergeladen. Das ist der Weltverfolgungsindex, der jedes Jahr aktualisiert wird. Und wir sehen hier die 10 Staaten, die ersten Staaten im Ranking, wo es in ganz besonderer Weise Christenverfolgung gibt. Und auch so beliebte Länder wie Marokko oder die Türkei sind dabei in diesem Weltverfolgungsindex. Wir wissen das aus erster Hand durch verschiedene Missionare, dass es nicht einfach ist, in der Türkei eine Gemeinde zu gründen, geschweige denn die Glocken zu läuten für einen Gottesdienst oder was weiß ich, oder Menschen das Evangelium weiterzugeben in Form einer Bibel. Das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Und in diesen genannten ersten Staaten wie Nordkorea, Jemen, Libyen ist es bereits ein Verbrechen, überhaupt eine Bibel zu besitzen. Und die Menschen, die Geschwister der Zeit, die Geschwister dort in diesen Ländern erleben Furchtbares. Wer die Berichte von Open Doors liest, wer die Zeugnisse liest, da muss man sagen, ja, das ist genau Smyrna. Ihr geht konsequent euren Weg für euch persönlich und ihr erlebt so viel Schlimmes. Körperliche Angriffe, Kirchen werden zerstört, Menschen werden aus Gemeinschaften ausgeschlossen, können und wissen eigentlich gar nicht mehr, wie sie weiterleben sollen, weil sie von den täglichen Geschäften ausgeschlossen werden. Und genau das erlebten auch die Geschwister in Smyrna damals. Es gab nämlich damals einen Brauch oder eine Sache, die jeder Einwohner einer Stadt machen musste. Ich habe euch ja erzählt, dass der Kaiser sozusagen als Gott verehrt wurde oder als göttliche Person verehrt wurde. Und einmal im Jahr musste man dem Kaiser ein Opfer bringen. Musstest du also einen Zehner auf den Tisch legen, dann wurde ein Brandopfer dargebracht und du bekamst hinten am Ausgang vom Tempel bekamst du ein entsprechendes Edikt, einen entsprechenden Nachweis, dass du die 10 Euro für das Brandopfer dargebracht hast. Das war die Eintrittskarte dafür, dass du in Wirtschaftsgemeinschaften willkommen warst, dass die Innung dich aufnahm, dass Geschäfte getätigt werden konnten und vieles andere mehr. Dann war es aber so, dass die Christen sagten, wir können diesen Kaiser nicht als Gott anbeten. Wir können ihm kein Brandopfer bringen. Ja, dann bekommst du auch keinen entsprechenden Nachweis. Wenn du dann ein Geschäft tätigen wolltest, war schon klar, irgendwann musst du diesen Nachweis bringen, dass du dem Kaiser ein Opfer gebracht hast. Und dann hattest du als Christ ein Problem. Und wenn du kein Geld verdienen kannst, weil du deinen Beruf nicht ausüben kannst, dann weißt du nicht, wie du den Tag, die Woche und den Monat überleben sollst. Das war genau das Problem der Christen in Smyrna. Ich kenne deine Armut. Die kam nicht von ungefähr. Das hatte Folgen, wenn du Christ wurdest. Das betraf dein ganzes Leben und deine ganze Familie. Nächste Folie. Du bist aber reich. Das ist das, was Jesus Christus dieser Gemeinde sagt. Du fühlst dich arm. Und vielleicht, wenn man eine Bilanz macht unter dein Leben, kann es auch so sein, dass du arm bist. Aber du bist reich. Die Frage in unserem Leben, ob wir reich oder arm sind, treffen nicht wir. Diese Frage beantworten nicht wir. Sondern wir merken, dass da jemand anders ist, der das beurteilt und dass er andere Dinge hat, um das zu gewichten. Du bist reich. Und das muss den Christen damals ein Trost gewesen sein. In Laodicea ist das anders, das kommt ja noch in einem der anderen Sendschreiben. Die sagten, sind wir reich. Gott, du kannst so stolz auf uns sein. Und Gott sagt, du bist so arm, so arm. Alles richtig gemacht in Smyrna, alles richtig gemacht. So viel Bedrängnis. Und Gott sagt, du bist reich. Auch wenn es nach außen hin nicht scheint, du bist reich. Ich denke mir, dass das manchmal in unseren Gemeinden auch so ist. Dass es vielleicht Lebenslinien gibt, die bei unseren Geschwistern, auch vielleicht in unserem Leben, nicht immer ganz so stimmig sind. Wir wünschen uns ja und denken, wenn wir viel Bibel lesen und alle Monatssprüche auswendig lernen und viel Bibelwissen haben und regelmäßig in die Gemeinde kommen und uns bei der Gebetsstunde beteiligen, dann verläuft unser Leben nur in geraden, aufwärts zeigenden Bahnen. Aber ich erlebe in unseren Gemeinden, dass das nicht so ist. Da gibt es viel menschliche Not. Da zerbrechen Ehen, gehen Beziehungen auseinander, da gibt es Streit in der Familie, da werden Menschen krank, richtig schwer krank, obwohl sie gläubig sind. Und du merkst, alles richtig gemacht. Ist er jetzt reich oder ist er arm, den das betrifft? Wie sehen wir den anderen? Das ist immer die Frage, wie sehen wir den anderen? Was denken wir über den anderen? Ja, das ist ja kein Wunder, dass es so viel Streit gibt in der Familie. Die sind ja auch, der ist ja auch gar nicht richtig gläubig, der kommt ja nie zur Gebetsstunde. Aha. Und der kommt auch sonntags nicht regelmäßig. Ist der arm? Ja, denkst du, der ist arm. Geht gar nicht anders. Sonst würde sie anders aussehen in seinem Leben. Sonst gäbe es ja nicht so viel Streit in der Familie. Und das Schlimmste ist, wenn dir sowas von Geschwistern gesagt wird. Du musst einmal in dein Leben gucken, ob da nicht irgendwas ist. Wir lesen das bei Hiob und den drei Freunden. Hiob erleidet so viel Leid in seinem Leben. Nicht, weil er ein gottloser Mensch ist, sondern weil er gottesfürchtig ist und Gott die Ehre gibt und Gott nachfolgt. Und weil er vom Teufel traktiert wird, darum verliert er alles in seinem Leben. Und seine Freunde sitzen bei ihm und wollen ihm gute Ratschläge geben und sagen, wir können uns das nur so erklären, dass irgendetwas in deinem Leben nicht stimmt. Wow, was für ein seelsorgerlicher Ratschlag. Da macht einer noch den Deckel drauf. Du bist schon unten in der Grube, der macht den Deckel noch drauf. Und in diesem Denken sind auch seine Jünger verhaftet, sind auch die Jünger Jesu verhaftet. Als sie mal an einem Blindgeborenen vorbeigehen, fragen sie Jesus, Jesus, wer hat Schuld? Der Blinde oder seine Eltern? Das ist das alte Denken, ne? Wer hat Schuld? Wer war das? Und Jesus sagt, weder noch, sondern damit die Werke Gottes offenbar werden. Und ich denke mir, dass wir manchmal auch noch in diesem Denken, ich glaube, dass wir manchmal auch noch in diesem Denken verhaftet sind. Wer hat Schuld? Die Frage, wenn was schief läuft im Krankenhaus oder auch sonst, ist immer die Frage, wer war das? Wir fragen oft nicht, warum das passiert. Das würde uns viel weiterbringen. Wer war das? Ja, das war der Fritz oder die Frieda. Ja, klar. Kannst du vergessen. Nee, wir müssen anders fragen in unserem Leben und wir müssen anderen fragen, auch anders fragen in unseren Gemeinden. Und wir kommen oft zu dem Ergebnis oder vielleicht zu dem Ergebnis, dass wir für unser Leben sagen oder auch über das Leben des anderen sagen können, du bist nicht schuld. Und ich möchte euch das als Trost mitgeben, wenn vielleicht schwere Zeiten in euer Leben anbrechen, dass ihr euch sagt, du bist nicht schuld, sondern das geschieht dir vielleicht, weil du so gläubig bist, weil du dem Herrn so nachfolgst und das geschieht, damit die Werke Gottes an dir offenbar werden. Das ist ein Trostwort an die Geschwister in Smyrna und es ist ein Trostwort auch an uns hier in Issum und wo auch immer wir Gott nachfolgen. Es geht weiter. Ich muss zum Ende kommen, mit Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Im Griechischen steht hier, so habe ich bei Auslegern gelesen, ich bin leider der griechischen Sprache nicht mächtig, eine entsprechende Form, ein Imperativ, also etwas, was ein militärischer Befehl ist. Also aus gehen, aus dem Verb gehen würde geht kommen oder warten würde warte werden. Und hier heißt es, fürchte dich nicht. ein Imperativ, aber nicht in militärischer Art und Weise, dass es irgendwie befohlen wird, sondern es ist eher eine Aufforderung, eine Anweisung, um die anstehende schwierige Zeit zu überstehen. Und normalerweise würden wir an dieser Stelle ja jetzt eine baldige Befreiung aus der Not der Gemeinde in Smyrna erwarten. Wir kennen noch diesen Gott, der dem Löwen den Rachen verschlossen hat. Und wir denken an den Gott, der im Alten Testament die drei Leute im Feuerofen vor dem Feuer bewahrt hat. Aber das geschieht hier gerade nicht, sondern es geht weiter, dass er sagt, du vor dem, was du leiden wirst, es ist eine Leidensankündigung dort verbunden. Es geht noch tiefer herunter. Wisst ihr, das ist so, als ob ihr einen, so müsst ihr euch das vorstellen, als ob du einen engen Schuh trägst, in dem ein Stein ist. Ja, das tut dir ja schon weh. Und dann schlägst du bei der Wanderung noch mit dem Fuß um. Das habe ich jetzt gerade noch gebraucht. Also die Erlösung kommt nicht, dass irgendeiner sagt, dann, du wirst von diesem Schmerz befreit, sondern es gibt noch viel, viel größere Schmerzen. Aber fürchte dich nicht. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Erstens, der Antreiber dieser Geschichte, also die Ausführenden sind Menschen, die andere Menschen ins Gefängnis tun. Aber der Teufel ist derjenige, der dahinter steht und der das Zeugnis Jesu Christi schmälern möchte. Der möchte, dass die Christen in Smyrna ihrem Glauben absagen. Und er möchte, dass die Christen in Issum ihrem Glauben absagen und sagen, wenn es so Schwierigkeiten gibt, dann lassen wir das besser. Da möchte ich das nicht. Und es ist wichtig, dass wir unseren eigentlichen Gegner in unserem Leben kennen. Es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun. Der Teufel, Diabolos, das steht hier im Text, im griechischen Text, bedient sich der Menschen und der Systeme. Und die Angriffe aus den Reihen der Juden oder die Unerbittlichkeit der römischen Machthaber hatten ihren Ursprung in der Hölle. Und das dürfen wir festhalten und das ist wichtig für uns, dass wir unseren Gegner kennen. Wissen wir etwas über den Teufel und wie er agiert, wie er in unserem Leben versucht, Fuß zu fassen? Kennen wir ihn, von dem gesagt wird, er ist der Verkläger der Brüder und Schwestern? Kennen wir diesen Teufel, der in unserem Leben Zweifel sät? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Oder bei der Versuchung Jesu die Bibelverse verdreht? Oder im 2. Korintherbrief wird gesagt, dass er ein Engel des Lichtes und das in Zusammenhang mit falschen Aposteln. Kennen wir diesen Teufel? Kennen wir unseren Gegner? Ich sage euch, vor jedem großen Fußballspiel wird der Trainer seinen Gegner auskundschaften und versuchen, wo seine Schwächen sind und wo seine Stärken sind. Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns begegnen? Ich muss zum Ende kommen. Wir dürfen uns trösten, dass die Bedrängnis 10 Tage ist. Sie ist begrenzt. Ich kann Auslegern nicht folgen, die hier eine gewisse periodische Epoche herauslesen und das ummünzen, geschichtlich ummünzen auf die Entwicklung der Gemeinde. Ich weiß nicht genau, ob es 10 Tage sind. Scheinbar ist es so, weil es ja auch deutlich wird, weil wir auch keinen Interpretationsspielraum beim Gefängnis haben. Sie werden ins Gefängnis geworfen. Na, wenn ich es da wörtlich nehme, muss ich es an einer anderen Stelle vielleicht auch wörtlich nehmen. Aber ich darf herauslesen, dass das, was die Christen in Smyrna erleiden, eine Begrenztheit hat. Und wir sehen das auch bei Hiob. Er wurde angegriffen vom Teufel. Er wurde niedergedrückt. Aber es gab eine Grenze, die ihm Gott gestellt hatte. Und so sehe ich das in gleicher Weise auch hier. Unsere Gemeinden werden angefochten, werden angegriffen, aber er sieht uns und er setzt eine Grenze. Er ist Herr der Lage. Unser Herr Jesus ist Herr der Lage. Nächste Folie. Ich komme damit zum Schluss. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Ohr ist nicht von ungefähr in der Einzahl, sondern es möchte an dieser Stelle immer betonen, dass es eine einzelne Entscheidung, dass du persönlich angesprochen bist. Das Hören auf den Geist Gottes ist immer eine persönliche Angelegenheit. Wenngleich das Sendschreiben an die ganze Gemeinde geht, betont es doch an dieser Stelle immer wieder, dass es eine Entscheidung ist, die du selbst für dich persönlich treffen musst. Du bist persönlich gemeint und angesprochen. Nächste Folie. Ja, okay, keine. Schwarz. Es ist eine Verheißung, die uns hier gegeben wird. Und damit schließt im Grunde genommen unsere Predigt oder das Sendschreiben. Sei treu bis zum Tod, dann werde ich dir den Siegeskranz oder auch die Krone des Lebens geben. Dieser Vergleich kommt auch nicht von ungefähr. Ich habe euch ja erzählt, dass es Tempel gab um Smyrna herum. Einer Krone gleich wurde dort den fremden Göttern geopfert. Und deshalb nimmt Jesus hier als Trost genau dieses Bild und sagt, so will ich dir den Siegeskranz oder die Krone des Lebens geben. Das soll dir ein Trost sein. Es ist kein Verlust für Gott zu leiden, sondern es ist voller Lohn, den er verheißt denjenigen, die bis zum Ende durchwachen, die an ihm festhalten. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. So endet das. Und der zweite Tod kommt wieder vor am Ende der Offenbarung, Kapitel 22. Dort wird uns erzählt oder berichtet, dass der zweite Tod, sich so dermaßen darstellt, dass der Teufel mit seinen Anhängern inklusive Hölle und allen Menschen, die nicht zu Gott kommen wollten und nicht gehört haben, in den ewigen Feuersee geworfen werden und dort vernichtet werden. Ihr müsst das sehen in der Bibel so, dass es verschiedene Gerichtsformen gibt. Also es gibt zum Beispiel ein Wassergericht, das ist ein Bild für die Taufe, das ist zum Beispiel die Sintflut. Ja, die Sintflut. Das ganze Wasser kam als Gericht über die Erde. Und wenn das Wasser wieder zurückgeht, nach Überschwemmungen, wir wissen das aus leidvoller Erfahrung, dann kann darauf sehr schnell etwas Neues entstehen. Aber wenn du einen Flächenbrand hast, wenn Feuer da ist und Feuer etwas vernichtet hat, dann braucht das sehr, sehr lange Zeit, bis dort wieder etwas wächst. Es ist nicht unmöglich, aber es braucht lange Zeit und viel Mühe. Darum ist das Feuer in der Bibel immer ein Bild für ein ewiges, ewiges Gericht, und ein Wassergericht ist eher ein Bild für ein vorübergehendes Gericht, wo Gott etwas Neues sofort anfangen möchte. Und hier wird den Geschwistern verheißen, ihr werdet zwar sterben, aber es wird so sein, dass ich etwas Neues bei euch anfange und dass ihr keine Angst zu haben braucht vor diesem zweiten Tod, vor diesem ewigen Gericht. Und genau so ist das auch zu verstehen, wenn unser Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Ich möchte schließen mit Zeilen aus dem Römerbrief, die genau den Gedanken hier aufnehmen, der hier steht. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 8, nachdem er verschiedene Probleme beschrieben hat, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das wünsche ich euch, liebe Geschwister, für die nächste Woche, dass ihr genau das erlebt, dass Gott euch durchträgt, dass Gott euer Herr ist und dass ihr euren Tagesablauf so beginnt und beendet in dem Bewusstsein, dass er der ist, der euch trägt, der euch lebt, der euch liebt und der alle Dinge in eurem Leben sieht. Gott segne euch.